Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Sie wissen, wo wir sind, Sie wissen, wer der Akteur ist. Freut mich, dass Sie dabei sind. Christoph Blocher, jetzt habe ich diese Woche etwas ganz Interessantes gelesen. Es gibt so eine Liste, die heisst Forbes-Liste, wo die reichsten Menschen von der Welt drauf sind. Sind Sie alle Ihre Töchter sehr prominent vertreten?
Ja.
Freut das ein Vater? Oder?
Ja. Also das ist eine amerikanische Zeitung, wo die reichsten Leute von der Welt aufzählt. Warum die den Reichtum kennen, weiß ich nicht.
Und da gut, ich werde die Steuerakten anschauen.
Da sind auch meine Kinder drunter. Und dort weiss man, wie reich das sind. Also die wissen es selber, oder? Und die Zahlen, die sind... Also
eine Tochter ist, glaube ich, 3,5 Milliarden.
Ja, das
oder?
Ist die Jüngste, ja, die ist am allerreichsten.
Also die ist absolut, Liste. Ja. Die ist, glaube ich, 500 reichste Person.
Und
ja.
Dann der Wirt hat nur noch 150 Millionen.
Ja, nur Milliarden. Millionen? Millionen natürlich.
Millionen, ja. Millionen. Und das geht so. Die schauen, welche Firmen sind die beteiligt, wie viel haben die Wert, oder? Und dann sagen die, der Fall ist die so und so schwer. Man sagt dem, wie schwer ist eine Person da in diesen Kreisen. Und dann gibt es Firmen, die sind gar nicht börsenkotiert. Die wissen doch nicht, was Basel-Leckli wert ist, oder? Und so weiter, und was die noch alles für andere Unternehmen haben und so weiter. Also, ich weiß ja nicht, ob bei den anderen Zahlen stimmen, aber das ist einfach, sind so Schätzungen. Die sind jetzt da und die sind lustig da muss man einfach an sich vorbeigehen lassen, oder? Ich habe schon gewusst, weil ich bin ja immer auf dieser Liste war, bevor da Kinder drauf waren.
Jetzt sind sie nicht mehr drauf, oder?
Ich weiß
es.
Hast du gar nicht geschaut? Ja, da hast du alles Kappis.
Aber gleich interessant ist doch, und da meine ich jetzt eh noch ernsthaft, ist auch irgendein anderer Artikel gestanden, dass zum Beispiel das Unternehmen, also die Ems-Chemie, die Sie ja umgebracht haben, seit Sie weg sind, sage ich jetzt einmal, noch viermal wertvoller geworden ist als früher.
Ja.
Anders formuliert, was macht jetzt Ihre Tochter besser als Sie?
Ja, man kann nicht in den Vergleich machen. Also man sieht, ich habe Ems in einer ganz schlechten Situation gekauft. Da war Ems natürlich noch nicht viel wert.
In den 80er Jahren war das 1983.
Sagen wir mal, ja. Etwa 100 Millionen der Börsenwert, der Gesamtwert. Und die musste ich sanieren. Ich musste etwas ganz anderes machen als jetzt meine Tochter. Die war in einem Gebiet, die heim war, Synthesefasern, also Nylon und Polyester, oder? Und ich habe gemerkt, das kann man nicht mehr machen in der Schweiz. Das kann man überhaupt in Europa nicht mehr machen. Was mache ich jetzt, dass die Firma nicht zu Grund geht? Und ich habe sie schlussendlich ja gekauft, weil der sie wollte kaufen, der Amerikaner, das war General Electric, der gesagt, ich muss gerade die Hälfte der Leute entlassen, ich muss gerade zumachen. Und dann habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage, da oben rein. Ich habe ein anderes Konzept. Er hat an sich recht, weil er gesagt hat, der ganze Faserteil wird abgestellt. Er hat natürlich die Erfindungen will, ist ja klar. Mhm. Da gibt es ihm jetzt nicht mehr da oben. Mhm. Hätte er nicht weitergetrieben in den Bergen. Hätte er in Amerika gemacht oder weiß ich wo. Und ich musste es umstellen auf ein neues Gebiet. Das ist technische Kunststoff. Und bin dann etwa umgestellt. Ich habe dann auch also das Wissen verkauft in die dritte Welt, um die 117 Fabriken, die ich in China gebaut habe. Oder? Das hat mir das Geld gegeben, zum Umstellen. Und der Börsenkurs von Ems ist hier von etwa 100 Millionen auf 2 Milliarden oder 3 Milliarden, das ist ja auch ein Kurswert, oder? Gestiegen. Also, wenn Sie so wollen, 20-facht oder 30-facht, da muss ja eine Firma, wo man mit null quasi anfängt, muss ja so steigen. Und dann ist die Zeit gekommen, wo meiner Tochter, da ist schon der Ausstieg aus der Faser am Schluss gsi eigentlich. Und sie hat jetzt den ganzen technischen Kunststoff enorm ausgebaut. Also das ist eine ganz andere Situation gsi. Und das ist natürlich Plan gsi. Und das hat sie sehr gut gemacht. Und da hat sich der Börsenkurs vervierfacht, oder? Also Ems ist heute ungefähr 10 Milliarden wert an der Börse. Und das ist gut, das ist der Erfolg. Der Wert von einer Firma, also von einer Industriefirma, zeigt sich ja wie leistungsfähig das ist. Darum hat der Börsenkurs von einem Industrieunternehmen schon etwas zu tun mit der Leistung von einer Firma. Und das macht sie sehr gut. Und jetzt, was macht sie besser als sie? Meine Kinder sind alle viel besser ausgebildet als ich. Ich habe alles selber gelismet, wenn sie so wollen. Oder? Ich bin ja pur gsi ursprünglich und habe Matur gemacht und studiert. Ich hatte doch keine Ahnung, wie ein Industrieunternehmen funktioniert. Ich habe alles gelernt. Ich habe nicht einmal gewusst, wie man eine Bilanz liest, als ich zu Ems bin. Das habe ich alles gelernt. Und sie haben viel besser Sprache. Das ist ja, wenn man so schnell eine Matur macht, dann kann man die Sprache nicht lernen. Und das kommt jetzt sehr zu gut, oder? Ich kann allein auf der Reise. Ich muss immer einen Dolmetscher mitnehmen.
Die kann also sie geht allein auf China zum Beispiel?
Ja, oder? Zum Beispiel geht sie allein auf China.
Aber sie kann nicht Chinesisch, oder?
Nein, das nicht. Aber Chinesen können heute alle Englisch. Oder man hat den natürlich Übersetzer. Also die alten Chinesen, die können nicht Englisch. Aber so alt jetzt ist die keine mehr. Aber die Chinesen, die ich verkehrte, vor allem noch mit denen in Taiwan, die haben doch nie ein Wort Englisch geredet. Und ich habe immer Schweizerdeutsch geredet und die haben Englisch, Chinesisch geredet. Und ich habe immer einen Dolmetscher bei mir gehabt, der von Schweizer war, der Chinesisch gelernt hat. Der hat auf Chinesisch übersetzt und vielleicht auf Mundart. Und dann, die jungen Chinesen haben dann angefangen, Englisch zu reden, aber ich habe gleich immer noch Schweizerdeutsch geredet. Und das war am besten für mich. Ich habe ja Englisch verstanden, ich dann ein bisschen. Ich habe gesehen, was er gesagt hat. Dann kann man während dem Übersetzen auch überlegen, was soll er wieder sagen. Also so hat man sich
durchgeschlagen. Klar, man kann die Reaktion irgendwie testen.
Ja, ja. Anderen, ja. Aber ja, also meine älteste Tochter, Frau Martullo, die kann Englisch, die kann Spanisch, die kann Italienisch, die kann Französisch. Und zwar flüssend. Und das ist natürlich schon das ein ganz grosses Kapital. Ja, es wird alles viel handlicher, oder? Mhm. Und die macht auch Videokonferenzen, wo alle von der ganzen Welt sind. Wir haben ja jetzt auch eigene chinesische Betriebe, japanische Betriebe, in Europa Betriebe, in England, in Deutschland. Die müssen ja alle können teilnehmen. Und das ist natürlich schon eine grosse Stärke, oder? Mhm.
Wechseln wir das Thema. Also wir sind jetzt bei der Wirtschaft, bei der berühmten Forbes-Liste. Kommt, glaube ich, jedes Jahr raus, oder?
Nein, schau ich nicht an.
Nein. Gehen wir über in die Politik. Letzte Woche ein riesiges Thema. Das Tele Blocher ist auch überall zitiert worden. Nomination oder die Ankündigung von Roger Köppel, Weltwochenchef, als Nationalratskandidat von der SVP. Wie waren Ihre Reaktionen, die Sie bekommen haben?
Also, ich bin erstaunt. Eigentlich nur positiv. Ich dachte, es gäbe einen riesen Angriff von links. Die sind, glaube ich, haben die so Respekt vor dem. Oder da hat er einen Schnauf verschlagen, ich weiß es auch nicht. Er hat es ja gut gemacht. Vor allem, er ist bei der Sache geblieben. Er hat gesagt, warum muss ich in die Politik? Und er sieht es, dass wir in der Schweiz in einer ganz gefährlichen Situation sind. Ich habe am Samstag, am 7. März, habe ich einen Vortrag in Zürich, wie Bundesbern die Schweiz preisgibt. Und das ist also verheerend, was da oben passiert. Unter der Decke, immer, dass man es nicht sehen sollte. Die meisten Journalisten schlafen. Die Zürich Zeitung deckt das noch zu als salonfähig. Und da werden Säule vom Land preisgeben. Vor allem die Unabhängigkeit, die gehen ja überall noch. Volksrecht werden jetzt abgebaut, das heisst, man reißt die Macht an sich. Die Bundesrat, Verwaltung, Parlament, die Klassepolitik reißt die Macht an sich. Das Volk soll nichts mehr zu sagen haben. Die Neutralität wird preisgegeben. Ich meine, was sie da gemacht haben jetzt mit den Sanktionen gegenüber Russland, haben sie gesagt, ja, wir machen jetzt gleich mit der EU. Wir schauen nur, dass wir nicht dass noch das Gegenteil macht. Wäre ja recht. Wenn Sie die Liste lesen, ist wörtlich abgeschrieben, was die EU macht. Russland hat das gemerkt. Russland hat bereits den Botschafter gesagt, ihr seid nicht mehr
neutral. Also in Bern, ja.
Ja, nein, in Russland, also im Schweizer Botschafter in Russland, haben sie gesagt, hören Sie, das ist nicht mehr neutral. Und das ist Also ganz schlimm, wenn, und sie ist auch nicht mehr. Natürlich, Neutralität haben nie, haben beide Seiten nicht gern, aber da hat der Russe jetzt recht gehabt. Denn der Zentralismus, wenn die Macht wenn die Tent nehmen, müssen sie es wegnehmen von den Kantonen. Da. Jetzt hat man ja Kultur, hat man so harmlos in die Bundesverfassung genommen. So verdreht jetzt Kultur an sich. Jetzt wird das Kulturbudget mit diesen knappen Finanzen wird auf 3 Milliarden erhöht. Oder? Also, einfach mal sagen, das ist natürlich klar, dass mit Gemeinden, Kantonen nichts mehr zu sagen haben und die Regierungen, die lassen sich das alles abkaufen. Und das sieht er und da kämpft er. Es geht um die Schweiz. Und das hat er gut gemacht. Darum ist er auch gut rübergekommen.
Also jetzt haben wir nochmal, Sie haben morgen einen Vortrag, am 7. März.
Ja, im Swiss Hotel in Oerlikon. Und jetzt nimmt mich Wunder, ob da ein paar Leute kommen. Und da möchte ich eben auf die Gefahren aufmerksam machen, dass man es sieht. Und es geht immer weiter, es geht immer weiter. Weil jetzt ist wieder eine Antwort gekommen, hat so eine Parlamentarierin, das ist natürlich alles mit der Bundesverwaltung abgesprochen, hat die Bundesverwaltung geschrieben.
Aber wer ist denn die Bundesverwaltung genau? Kann man ja. Die personifizieren?
Ja, natürlich. Also das sind die Chefbeamten und die unten dran. Das ist, also das habe ich auch gut nie gesehen. Ganz schlecht Weg ist heute das Bundesamt für Justiz.
Also das
die sollten ja neutral sein, oder? Ja. Die hat einen hervorragenden Chef gehabt, den Herrn Leupold. Wo eine ganz gute Rolle gespielt hat in der Amerika-Geschichte. Ganz ein intelligenter, unbestechlicher Typ, oder? Den hat man rausgemobbt. Also da gibt es nichts zu wollen. Unter Frau Sommaruga. Da sagt sie, nein, der hätte wollen gehen. Ja, klar, einer, der man mobbt, wird am Schluss immer gehen.
Also Wittmer Schlumpf hat er noch überlebt, oder?
Hat er noch überlebt, jawohl. Aber, ja, gut.
Die Blessur.
Ja, der redet nie über die Bundesverwaltung schlecht. Der würde auch nie zugeben, dass er gemobbt worden ist, oder? Aber, jetzt ist eine Antwort gekommen. Wer kann eigentlich internationale Verträge künden? Sagt der Bundesrat, nur er. Mit der Aussenpolitik, gemäß Verfassung, sehe ich es. Also selbst wenn
Also das ist jetzt, müssen wir es gleich noch sagen, das ist aktuell jetzt in der Session,
oder? Ja, das ist jetzt. Die letzte Woche ist die Antwort rausgekommen auf eine Interpellation. Da gibt es ja hunderte natürlich. Und jetzt lese ich das. Da geht natürlich darum, Personenfreizügigkeit. Das heisst, wenn das Volk würde bestimmen, man solle die Verträge künden, dann könnte der Bundesrat Nein sagen. Und wird das Volk wieder ausgehebelt, oder? Und auch der MK, der ja auch eine Kündigungsklausel hat, einen Vertrag, den man nicht einmal einem Referendum unterstellt hat, der Bundesrat sagen, wir sagen, ob das außenpolitisch eben besser ist oder nicht. Wir sind höher als das Volk. So fängt die Diktatur an. Das ist ein stiller Staatsstreich, der hier passiert.
Aber das ist jetzt gerade ein harter Ausdruck.
Ja, natürlich haben die Leute nicht gern, weil sie das Gefühl haben, ein Staatsstreich sind die, die mit Kanonen kommen. Sie haben die Macht auch still an sich gerissen. Und die Stärke der Schweiz ist, dass Politiker nicht das letzte Wort haben, sondern die Betroffenen, die Bürgerinnen und Bürger. Und da muss man kämpfen wie verrückt. Und da ist man heute ein bisschen allein. Und dass der Köppel da mitmacht, das ist grossartig. Und dann auch noch gerade Eintritt in die Schweizerische Volkspartei.
Gehen wir noch mal zurück. Sie haben eben gesagt, ich glaube, Motion war die letzte Woche mit dem Völkerrecht. Wie muss man sich eigentlich jetzt Ihre Rolle vorstellen? Also, wir haben eine Session. Sind Sie selber in Bern präsent oder nicht?
Ja, also ich bin ja Vizepräsident von der Partei. Zweitens, ich bin Mitglied von der SVP-Fraktion. Wir haben das Reglement, wo die Vizepräsidenten von der SVP die sind Mitglied von der Fraktion, aber ohne Stimmrecht und natürlich ohne Entschädigung, ist ja klar. Das sind nur Fraktionsmitglieder. Also
wenn Fraktionsversammlung ist, das ist glaube ich immer am Dienstag, ja, dann sind Sie anwesend.
Ich bin anwesend, jawohl, ja, natürlich, ich bin auch im Vorstand.
Und können Sie jetzt ungehindert immer ins Bundeshaus hingehen?
Ja, als Altbundesrat hat man einen sogenannten Badge, mit dem kann man hier, während der Session kann ich hier und auch zu den entsprechenden Räumen, also nicht in Nationalratssaal,
Während aber Wandelhalle können Sie, ja?
Wandelhalle kann ich und ich meine nicht, das ist schon gemacht für die Altbundesräte und Sie können nicht eine Ausnahme machen jetzt für mich.
Also heisst das, also während der Session sind Sie eigentlich gleich noch präsent, ja, obwohl also, Sie nicht mehr Parlamentarier sind?
Ja, ich bin
sind.
Nicht die ganze Woche dort, oder? Ja. Ich bin regelmäßig, Dienstag bin ich dort, ja.
Also als Altnationalrat hätten Sie das nicht können machen mit dem Zugriff?
Nein, oder? Nein. Ja, da sind ja auch keine Einarbeiten, müssen wir besuchen, also... Ja, ich weiss nicht, wie es für die Altnationalräte ist.
Ist ja gleich noch interessant, wenn man jetzt so Ihre Partei anschaut, wenn man so die Zeitung durchblättert, es gibt ja wirklich nur noch eine Partei, über die geschrieben wird, das ist vor allem die SVP.
Ja, oder? Das fällt mir auch auf, also im Moment ist sie ganz dominant da.
Ist das gut oder schlecht?
Ja, es ist so. Die Taktik besteht jetzt von den anderen Parteien, möglichst auszuweichen. Also nicht diskutieren über Probleme. Das habe ich das ganze Leben erlebt, auch in Bezug auf meine Person. Der ist stark, nicht mehr reden über ihn. Nicht in eine Diskussion gehen mit ihm. Sonst kann sich der profilieren. Dann gibt es und ich habe dann gedacht, gut, dann rede ich halt allein. Wenn halt der nicht guckt, musst du halt allein reden. Vorträge und so weiter. Nach einem Zeitchen haben sie gesagt, Kopf noch mal. Dem tritt ja niemand entgegen. Der ist ja immer allein. Dann fangen sie wieder an zu kehren. Es ist immer so ein Wechselbad. Im Moment ist, oh, die sind stark. Jetzt ja nicht mit ihnen reden. Ein gutes Beispiel. Es hat doch 100 Persönlichkeiten gegeben, die am Ende des letzten Jahres angestanden sind und gesagt, die Schweiz in Europa, das ist jetzt unseres Ding, unseres Thema. Jetzt, wo es endlich über das Verhältnis Schweiz-EU diskutiert werden, öffentlich, das meiste sind Botschafter, Altbotschafter vor allem, dann Altregierungsräte und alles, also alles EU-Befürworter. Sie sagen es natürlich nicht so. Sie haben es nicht bekannt, dass das sind. Und dann schreiben sie Artikel, schöne Artikel, gute Artikel, die wahrscheinlich fast niemand liest, aber die üblichen Sachen da, die EU ist auch, wir gehören auch zu Europa, weiss ich was. Und wir haben sofort von der Partei denen geschrieben. Und wir danken vielmals, dass sie das sagen. Wir sind sehr interessiert, dass das diskutiert werden würde. Und wir lesen vor, dass man jetzt öffentliche Veranstaltungen macht. Sie Leute bezeichnen, wir Leute bezeichnen, miteinander diskutiert, dass man sieht, warum haben die so ein Verhältnis und wir sehen die Sachen so. Jetzt haben wir auch keine Vorlage, dann sieht das auch ein bisschen entspannter und so. Das ist jetzt also ein paar Monate her. Hier haben sie geschrieben, ja, sie sind noch nicht so weit. Dann habe ich vom Komitee EU Now, also wo sich vorbereitet.
Also Ihres Komitee, ja, das übergeordnete Komitee.
Wo sich vorbereitet, ja, auf den Abstimmungskampf über bilaterale Verträge, also der
eben, das läuft, da sind Sie gerade im Komitee.
Ja, das ist jetzt Hintergrundarbeit, oder?
Wie viele Mitglieder haben Sie?
Also es sind jetzt, wir suchen ja vor allem Organisationen, die gleicher Meinung sind. Das sind etwas über 100, weiß ich nicht ganz genau, wie viele das jetzt sind.
Wo schon dabei sind?
Wo jetzt dabei sind, Mitglied sind. Und die vertreten ungefähr 250'000 Personen, ihre Mitglieder. Da hat es aber da und dort auch ein Doppelmitglieder. Wir haben zwar die ausgeschieden, die offensichtlich Doppelmitglieder sind. Also wenn zum Beispiel die Schweizerische Volkspartei Mitglied ist und die SVP Zürich, dann rechnen wir nicht beides. Das sind ja die gleichen, oder? Aber es hat auch bei anderen natürlich, also... Und mit denen müssen wir jetzt arbeiten. Wie machen wir denn das im Abstimmungskampf? Dann wird das Argumentarium geschrieben und so weiter. Alles Arbeiten, die man vorbereiten muss. Dann haben wir denen auch geschrieben, das Gleiche. Wir wären froh. Meinen Sie, jetzt ist es also März. Also jetzt ist es 5 Monate her.
Das ist gar nicht eine Antwort bekommen,
oder? Ja, oder eine. Ja, wir sind noch nicht zu mir gekommen. Die wollen nicht diskutieren, oder? Das ist das. Darum sind wir nachher allein. Und in der Zeitung ist immer die SVP natürlich. Sie kritisieren schon, aber so. Das ist ja nichts, oder? Und sie reden vor allem nicht über Themen. Typisch ist das SP-Parteiprogramm. Über die haben sie keine Stellungnahme. Ob man es ihr oder nicht ihr, sie haben schon im Programm im Ursprünglichen. Aber jetzt ist Wahljahr, da gibt es nicht. Zuwanderung wird nicht geredet. Die reden nicht über die Hauptprobleme, die Probleme sind bei der Bevölkerung. Jeder weiss, das ist eines der Hauptprobleme. Das Asylwesen, das Chaos, darüber wird nicht geredet. Nein, da wird nicht geredet darüber. Und wir reden darüber. Natürlich allein ist es einfach, Recht zu haben, ist ja klar. Aber das sind die anderen, wenn sie nicht antreten.
Mhm. Aber Sie glauben jetzt gerade, die Themen sind die grossen Themen in diesem Wahlkampf, oder?
Ja, das sind Themen von der Bevölkerung in diesem Wahljahr. Und es ist ja so. Wir können das nur lösen. Zum Beispiel das Chaos in der Kasse. Ah, das ist ein unglaubliches Chaos. Kann ich auch gut entscheiden. Ich habe ja 4 Jahre das Amt gehabt. Ich weiss so, was da ist. Was da abläuft, das ist, wir haben unfähige Leute. Also muss man mit den Wahlen muss man schauen, dass die Parteien kommen, die es dann verbessern müssen. Und das kann ich sagen, wenn ich dann etwas verbessert habe, mehr in den 4 Jahren, ist das Asylwesen gewesen. Und zwar sichtbar, jedes Jahr weniger. Und es wäre noch viel besser geworden, wenn ich im Amt geblieben wäre. Aber jetzt wird das Amt nicht geführt. Sie führen nicht. Und das ist, wenn sie fähig sind. Die Frau Sommaruga hat ja nicht den Mann da ins Amt für Migration zum Staatssekretär befördert. Ich kenne ja die Leute.
Also wäre es ein Nachfolger von dem Herrn Leupold, oder?
Ja. Nein, ja. Das ist, der Leupold ist beim Bundesamt für Justiz.
Ja, ja.
Da weiss ich gar nicht, wer jetzt der Nachfolger ist.
Ja,
ja, genau jemand. Aber ich sehe es ja an der Vernehmlassung nach. Da wird politisiert, da wird geschungelt. Da wird nicht mehr juristisch gedacht.
Also, das sind die Prognosen. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Ein Thema, das wir sicher mal behandeln, ist das Thema Armee. Das kommt langsam wieder, oder?
Ja, das ist ganz wichtig. Das ist erfreulich. Das kommt jetzt auf die AP. Wir müssen überall zahlen, dass man in dieser Euphorie nach dem Fall von der Mauer im 89 20 Jahre lang die Armee
abbaut. Aber da werfen Sie ja sogar Ihrem eigenen Verteidigungsminister vor. Er sagt zu wenig resolut, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, jetzt muss der das austragen. Er hat in den letzten 4 Jahren, wo er wollte, vorwärts machen, ist nur auf Garnitbissen. Schon im Bundesrat. Im Bundesrat interessiert sich doch keiner mehr für die Armee.
Trotz Ukraine.
Ja, ja, jetzt kommt natürlich langsam die Angst. Sie können ja nicht eine Armee von einer Nacht auf die andere machen. Er schaut jetzt, dass man wenigstens eine Armee sofort aufbieten kann. Die Bestände sind jetzt klein. Die SVP fordert jetzt nicht 80'000, nicht 100'000, sondern 140'000. Man muss mal sehen, in Frankreich, bei dem Angriff da für Charlie Hebdo, wegen diesen paar Terroristen, 80'000 Mann hat die Armee aufgeboten für den Schutz nur von diesen jüdischen Gebäuden, also vor allem Synagogen und so weiter. 80'000, das wäre ja bei uns die ganze Armee, wenn wir nur 80'000 haben.
Gut, das kann man sagen, es ist ein grösseres Land.
Ja, es ist ein grösseres Land, aber auch nur 3 Terroristen.
Ja, ja, klar.
Ja, 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 gut. Also, Sie sehen, wie schnell. Man braucht in den Notsituationen viel mehr, die man aufbieten kann für Bewachung und Überwachung. Und jetzt redet man noch mit der Zürich-Zeitung, ja, wir müssen ganz ernst nehmen. Die Linken, die sagen, wir müssen wegen keine Konzeption, was wir vorlegen. Wir dürfen doch nicht auf die hören, die die Armee abschaffen wollen. Die tun so, wie wenn sie auch noch mitreden würden. Nein, der Flüger wäre schon gut, aber nicht der Flüger. Und wir gehen darauf ein. Und die Bürgerlichen müssen jetzt endlich anstehen. Und da gibt es Zeichen, dass der Druck kommt. Und der Druck kommt jetzt auch, er bringt zu wenig, nicht zu viel. Für die Linken bringt er natürlich zu viel, aber das können sie nicht sagen. Und wir brauchen eine starke Landesverteidigung.
Also, sind wir gespannt. Das Thema wird uns auch beschäftigen. Thema gehen sicher nie aus. Das war Stella Blocher. Freut mich, wenn Sie nächste Woche dabei sind und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.